WDR 5. Neugier genügt.
Mit Ralf Erdenberger und Christian Felber. Er ist freier Autor und Lektor an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Er hat in Österreich das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC gegründet und war jahrelang Sprecher dort. Und in seinen Büchern beschreibt er Alternativen zum derzeitigen Wirtschaftssystem. Zuletzt hieß ein Buch »Die Gemeinwohlökonomie«. Und während der DAX in den letzten Stunden zickzack läuft in Frankfurt, können wir mal ganz geradlinig über diese Alternative nachdenken. Guten Morgen, Herr Felber.
Schönen guten Morgen.
Zunächst ganz aktuell, mit welchen Gefühlen verfolgen Sie die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten? Vielleicht mit dem Gefühl, habe ich es nicht immer gesagt?
Nein, also das Erste ist jetzt in den letzten Tagen erstmals tatsächlich eine körperliche Angst, die ich spüre, weil das, was ich immer schon gesagt habe, jetzt auch tatsächlich eintreten könnte. Und das ist kein angenehmes Gefühl.
Wie spüren Sie diese körperliche Angst?
Die Angst geht bei mir von der unteren Bauchgegend über den Solarplexus bis ins Herz hinein.
Was sehen Sie denn da drohen? Was kommt da denn jetzt auf einmal auf Sie zu?
Ja,
und auf uns natürlich.
Ja, ich versuche das jetzt ganz nüchtern zu beschreiben, damit es nicht wie eine Schwarzmalerei klingt, sondern wie ein wirklich gut vorausgesehenes und durchdachtes Szenario, und möchte vielleicht die drei Rettungsvarianten, die derzeit möglich sind, als Anlass nehmen, um dann dieses Szenario zu beschreiben. Ich sehe drei Möglichkeiten, jetzt die Euro-Krise zu lösen. Die erste ist, dass die Schulden von Griechenland und Co. bis hin zu Italien von anderen übernommen werden. Das geht anfangs kurzfristig gut, aber je mehr Staaten unter den Rettungsschirm kommen, desto weniger wird es gut gehen und es werden alle gemeinsam untergehen.
Wenn ich da mal eben einhaken darf, diesen Gedanken, den gab es ja schon, der Umschuldung, aber die Politik hat sich, als sie die Gelegenheit hatte, nicht sehr rigoros dafür ausgesprochen und eben diese Gelegenheit verstreichen lassen.
Andererseits ist der Rettungsschirm aufgespannt. Er wurde bereits einmal vergrößert und jetzt ist die zweite Vergrößerung im Gespräch in Richtung 1 Billion Dollar, Euro. Aber es ist fraglich, ob das gelingen wird. Aber meine Vorhersage ist ja, selbst wenn es gelänge, selbst wenn er noch einmal vergrößert würde das Problem nicht lösen, sondern es würde die Insolvenz von einigen Staaten auf die gesamte Eurozone übertragen und es würde schlussendlich auf eine Gesamtinsolvenz der Eurozone hinauslaufen. Und dann kann ich vielleicht gleich mein Szenario beschreiben. Wenn die Staaten fallen, dann fallen mit den Staaten auch die systemrelevanten Banken. Also der Kern des Problems ist, dass einige Banken systemrelevant sind. Das bedeutet, wenn sie bankrott gingen, dann würden sie das gesamte Finanzsystem mitreißen und sie würden auch die Staaten mitreißen, weil ja die Staaten und die systemrelevanten Banken aneinander hängen. Und egal, ob zuerst die Staaten bankrott gehen, dann würden sie die systemrelevanten Banken mit niederreißen, oder wenn zuerst die systemrelevanten Banken fallen, infolge anderer Staatsinsolvenzen, dann reißen sie diejenigen Staaten mit, die selbst noch nicht insolvent sind. Das Problem ist, die Variante B, die das Ganze verhindern würde in einem Normalzustand. Ein Normalzustand ist eine Welt ohne systemrelevanter Banken. Das wäre die Streichung der Schulden. Aber die Streichung der Schulden, was geschichtlich immer wieder passiert ist, nämlich dass Staaten bankrott, also Insolvenz, nicht bankrott, sondern insolvent geworden sind, das war geschichtlich immer wieder der Fall und oft kein größeres Problem. Aber im Unterschied zu den früheren Staatsinsolvenzen gibt es heute eben die systemrelevanten Banken, und das würde eben mit sich bringen, wenn die Staaten insolvent würden, dann würden die systemrelevanten Banken ebenfalls insolvent werden und damit das gesamte Finanzsystem zusammenkrachen. Das heißt, mein Negativszenario ist ein weltweiter Bankenkrach. Und damit das Optionenspektrum vervollständigt wird, möchte ich auch noch die dritte Möglichkeit erwähnen, die aus meiner Sicht die derzeit einzig mögliche Lösung ist. Das ist, dass man die Schulden weder übernimmt, das war A, noch streicht, B, sondern C, dass man sie zurückzahlt. Und das ist eine Rettungsvariante für die Eurozone, die derzeit nur ansatzweise und meistens noch gar nicht im Gespräch ist. Das wäre die Variante, dass die Europäische Union sich aufrafft, doch gemeinsam Steuern auf Finanztransaktionen, auf die Großvermögen, es genügt 10% der Bevölkerung, auf die Gewinne der Kapitalgesellschaften einzuheben. dadurch, dass die Vermögen und die Finanztransaktionen und die Gewinne ein Vielfaches der Staatsschulden ausmachen, würde hier ein relativ kleiner, ein überraschend kleiner, schmerzfreier Steuerbeitrag genügen, dass man sowohl die Schulden Griechenlands als auch Portugals und Irlands und dann eben auch der Großen wie Italien, Belgien oder Spanien bezahlen könnte.
Aber Herr Felber, die Gelegenheit für die Politik, das zu tun, die war doch schon da. Und die Politik hat es nicht getan.
Genau.
Wie erklären Sie sich das?
Das ist der Zustand, der derzeitige Zustand der Demokratie, dass die politischen Eliten, selbst die gewählten Eliten, in immer häufigeren Fällen nicht mehr das machen, was die Mehrheit der Bevölkerung wünscht und braucht. Und schlussendlich ist es so gesehen ein Bankrott der Demokratie. Und das hat damit zu tun, dass im Kapitalismus einerseits der Egoismus zum Leitprinzip der Gesellschaft geworden ist und zum anderen die gesellschaftliche Ungleichheit so groß geworden ist, dass die mächtigsten Gewinner dieses Systems, das sind zum einen die größten Unternehmen, wie vor allen voran die systemrelevanten Banken und die transnationalen Konzerne, auf der anderen Seite aber auch die Multimilliardäre, die genau die Eigentümer dieser Global Player sind, die handeln nicht mehr zum Wohle der Gesellschaft, sondern sie maximieren auch kurzfristig ihre eigenen Interessen. Und deshalb wird jetzt ein Krach die gesamte Gesellschaft in Mitleidenschaft ziehen, inklusive derer, die glauben, dass sie jetzt kurzfristig ihre Interessen absichern.
Sie haben die Wirtschaftsvertreter angesprochen, da kann ich den Egoismus nachvollziehen. Die Politiker sind aber gewählt, um tatsächlich das Gemeinwohl herzustellen und dem auch Rückendeckung zu geben.
Das wäre der Idealzustand der Demokratie.
Ja. Welche Form von Egoismus haben wir denn bei den Politikern, dass sie eben die von Ihnen beschriebenen Maßnahmen so nicht umsetzen für das Gemeinwohl?
Also bei den Politikern würde ich nicht so sehr von Egoismus sprechen, sondern von Systemabhängigkeit und eigentlich von Identität der politischen Eliten mit den wirtschaftlichen Eliten. Es sind zum einen dieselben Personen, die zuerst Führungspositionen in der Wirtschaft besetzen und dann in die Politik gehen. Oder aber es sind zwar formal von ihnen getrennte politische Persönlichkeiten, die auch formal demokratisch gewählt werden, aber über unterschiedliche Mechanismen vollkommen abhängig sind von den wirtschaftlichen Eliten. Und deshalb gibt es dieses unabhängige, immune, demokratische System nicht.
Damit das nicht zu abstrakt wird, beschreiben Sie doch mal einen solchen Mechanismus der Abhängigkeit. Die Nähe zwischen Politik und Wirtschaft ist oft beschrieben, heute früh in unserem WDR-5-Tagesgespräch ebenfalls. Aber wie würde so ein so eine Nähe aus, also ein Mechanismus aussehen?
Also ein ganz banaler Mechanismus ist die nach wie vor legale Parteispende durch Unternehmen in Deutschland. Und natürlich bedanken sich dann die Parteien bei denen, die sie finanzieren. A, das würde in der Gemeinwohl übrigens verboten sein, Parteispenden. Und B ist eine lustige Szene aus dem Europaparlament, die ein Mitstreiter von Attac berichtet hat, der jetzt im Europaparlament sitzt. Und er sagt, wenn er ein neues Gesetz ausformulieren und ausverhandeln soll, dann bräuchte er ein Gegenüber aller gesellschaftlichen Gruppierungen, weil es ja unterschiedlichste Interessen zu berücksichtigen gilt. Und wenn dann so ein Treffen stattfindet und er vor 50 sogenannten Interessengruppen sitzt, dann sind 49 von der Finanzindustrie und eine Person von einer Gewerkschaft oder einer zivilgesellschaftlichen Organisation.
Nun haben Sie eine Krise auch der Demokratie beschrieben in dieser Finanzkrise, aber dazu gehören natürlich nicht nur die gewählten Vertreter, sondern auch das Volk selber. Inwiefern hat das Volk denn eine Verantwortung in dieser Geschichte? Denn man kennt ja auch den Reflex, dass Politiker, die nun tatsächlich die Einnahmenseite verbessern wollen und auch Steuern einführen, dass die natürlich dann Angst haben, nicht mehr gewählt zu werden.
Das ist nur zum Teil zutreffend. Es gibt sogar Volksabstimmungen, wo die Bevölkerungsmehrheiten für Steuererhöhungen gestimmt haben. Also es ist zum Teil nur eine Illusion.
Ja, bei unseren letzten Wahlen in Deutschland war das nicht so.
In diesem Falle nicht, aber wenn eine sinnvolle Diskussion geführt würde, was denn eben jeweils Steuersenkungen bedeuten, ohne dass anderswo die Steuern, wo es weniger schmerzen würde, erhöht würden, dann glaube ich, kämen auch sinnvollere Abstimmungen, nämlich für Gesamtpakete. Wir erhöhen zum Beispiel die Steuern zwar nicht auf den Mittelstand und nicht auf die Masseneinkommen, aber wir erhöhen zum Beispiel die Steuern auf die 10% der Bevölkerung, die 2/3 des gesamten Vermögens besitzen. Die haben so viel, dass ihnen eine 1%ige Vermögenssteuer, das würden sie gar nicht bemerken. Aber es wären in Deutschland 80 Milliarden Euro, die sofort zur Verfügung stünden. Auch 2% würden sie verschmerzen. Das wären schon 160 Milliarden Euro pro Jahr. Und hier würden, glaube ich, die große Mehrheit auch der deutschen Bevölkerung einer Steuererhöhung zustimmen. Was man aber der Bevölkerung als Mitverantwortung zuschreiben kann, ist, dass sie nicht auf die Straße geht und so lange nicht von der Straße wieder weicht, bis sie selbst direkt mitbestimmen darf. Sie ist derzeit nur in der Lage, alle 4 Jahre eine Partei zu wählen, in der Hoffnung, dass dann diese Partei mit einer anderen Partei eine Regierung bildet und genau das macht, was die Bevölkerung wünscht. Das ist schon eine Form der Demokratie, aber ich glaube, es ist die ohnmächtigste und frustrierendste und wirkungsloseste Form der Demokratie. Und der nächste Schritt in der Weiterentwicklung der Demokratie wäre jetzt unter anderem die direkte Mitsprache der Bevölkerung. Und es gibt viele, viele Beispiele, wo die gleiche Bevölkerungsmehrheit, die zuerst sich für eine Partei oder einen Regierungschef ausgesprochen hat, ein Beispiel wäre Italien, dass eine noch größere Mehrheit derselben Bevölkerung sich in einer Sachfrage, in der sie selbst entscheiden darf, dann ganz anders entscheidet als die Regierung. Das war jetzt zum Beispiel die Atomkraft in Italien oder auch die Frage der Trinkwasserversorgung.
Herr Faeber, bleiben wir mal bei Plan C, den Sie vorgeschlagen haben. Das schlagen Sie aber vor, um dann tatsächlich das Wirtschaftssystem Kapitalismus mit all seiner Ungebremstheit im Moment zu retten.
Es wäre zunächst einmal ein Vorschlag, der zeigen soll, dass es eine Lösung gibt. Ich glaube nicht daran, dass die Regierungen diesen Vorschlag umsetzen werden. Ich befürchte, dass es zum großen Krach kommt, weil die politischen Eliten derzeit sich nicht darüber trauen, diesen Vorschlag umzusetzen, aber es wäre nicht zwingend die Rettung des Kapitalismus. Es wäre die Rettung des Kapitalismus, wenn man sonst nichts machen würde. Aber der Vorschlag geht ja sehr viel weiter. Der Vorschlag wäre ja, dass man das jetzt einmal kurzfristig macht, damit es weder zum Zusammenbruch des Euros noch der Europäischen Union kommt, was ich als eine große Gefahr sehe. Aber die weiterführenden Vorschläge ist ja dann, dass alle Banken vom Gewinnstreben wieder zurückgeführt werden sollten auf das Gemeinwohlstreben. Mhm. Das heißt, dass es keine Aktiengesellschaften mehr geben soll als Banken, dass diejenigen Banken, die sich die Unterstützungsmaßnahmen vom Staat in Anspruch nehmen. Das reicht vom Zugang zur Zentralbank.
Herr Faeber, ich will Sie mal eben bremsen. Da sind wir ja beim Kern Ihres Buches, der Gemeinwohlökonomie. Da ist eben auch das Wort gerade gefallen. Das heißt, Sie möchten die Banken zurückführen auf eine Aufgabe, die Sie mal gehabt haben?
Nicht alle Banken, aber die große Mehrheit aller Bankentypen, die wir kennen, das sind die Genossenschaftsbankentypen wie die Raiffeisenbanken oder die Volksbanken. Das waren in ihren Anfängen vor 130, 40 Jahren keine gewinnorientierten Banken, sondern das waren solidarische Vereine, die von armen Menschen gegründet wurden. Die Raiffeisenbanken waren Selbsthilfeprojekte von armen Bauern für arme Bauern. Die Volksbanken waren Selbsthilfeprojekte von Handwerkern für Handwerker. Die Sparkassen, das war für das städtische Kleinbürgertum, die sind zum Teil bis heute nicht gewinnorientiert. Auch die Sparda-Banken, die weniger bekannt sind, die waren für notleidende Eisenbahnerfamilien. Keiner dieser Bankentypen war gewinnorientiert. Es gibt auch andere, das stimmt schon. Aber es gibt eine ganze Reihe von Banken, die nie das Ziel hatten, einen Gewinn an die Eigentümer auszuschütten. Das ist das Ausschlaggebende. Also eine Bank muss ja einen Überschuss erwirtschaften, damit sie Investitionen tätigen kann. Aber es geht um die Ausschüttung des Gewinns.
Und wodurch hat sich denn dieser Charakter der Banken verändert?
Ich würde sagen, im Zuge der allgemeinen Verschärfung des Kapitalismus seit 1970, 1980. Wir hatten ja nach der großen Weltwirtschaftskrise und dem Weltkrieg, der als indirekte Folge der Weltwirtschaftskrise interpretiert werden kann, weil ohne das Massenelend die Nationalsozialisten nicht an die Macht gekommen wären, hatten wir eine vorübergehende Phase der starken Dämpfung des Kapitalismus. Und es war allen klar, dass eine Schule keine gewinnorientierte Aktiengesellschaft ist, die dazu da ist, einen Gewinn an die Eigentümer auszuschütten. Das ist Gott sei Dank bis heute noch überwiegend der Fall. Auch bei der Eisenbahn oder bei der Post oder bei der Telefongesellschaft oder eben auch bei den Banken war das vorübergehend die Einsicht, dass es einen Teil der Wirtschaft geben soll, wo es nicht um die Gewinnerzielung und Ausschüttung geht, sondern um einen Dienst am allgemeinen Wohl, an volkswirtschaftlichen Zielen. Und das hat sich dann ab 1970, 1980 mit der neoliberalen Konterrevolution, wenn man das so formulieren will, wieder umgedreht. Milton Friedman hat gesagt, die soziale Verantwortung eines Unternehmens besteht darin, den Finanzgewinn zu maximieren. Und das ist leider zum Leitwert der Weltwirtschaft geworden und hat sich in den letzten 30 Jahren kontinuierlich zugespitzt. Und heute kann man sich eine Bank gar nicht mehr anders vorstellen als die Deutsche Bank, die als oberstes Ziel ausgibt, 25% Rendite auf das Eigentum auszuschütten. Aber eine Bank sollte aus meiner Sicht genauso wenig gewinnorientiert sein wie eine Volksschule, wie ein Trinkwasserversorgungsbetrieb oder wie ein Krankenhaus. Mhm.
Sondern was sollte sie zum Beispiel ganz konkret tun?
Die Kernaufgaben des Bankgeschäfts sind sehr konservativ und eng begrenzt. Es geht um die Hereinnahme der Sparvermögen, möglichst aus der Region. Es geht um die Abwicklung des Zahlungsverkehrs zweitens, durch idealerweise kostenlose Girokonten, außer man hat besondere Ansprüche. Und drittens, und damit sind wir auch schon wieder fertig, die Ausgabe von möglichst kostengünstigen Krediten in der Region nach Möglichkeit. Mhm. Mehr braucht eine Bank im Grunde nicht zu leisten.
Also Sie sprechen von einer demokratischen Bank.
Das versuchen wir jetzt in Österreich als Konsequenz aus der Krise und aus dem Charakter, den die Banken überwiegend und tendenziell in den letzten 30 Jahren angenommen haben, als Alternative aufzubauen. Wir sind auf gutem Weg und die demokratische Bank, die würde sich eben auf diese drei konservativen Kernaufgaben beschränken.
Aber wie ist sie denn organisiert? Also was heißt denn Demokratie in einer Bank?
Also wir nehmen dadurch, dass wir uns jetzt innerhalb des derzeit gültigen gesetzlichen Rahmens bewegen müssen, haben wir das Modell der Genossenschaftsbank gewählt, die wir aufbauen werden und werden darüber hinaus aber weitergehende demokratische Standards und Praktiken leben und damit versuchen, Vorbildwirkung auf andere Banken auszuüben und auch versuchen, dass diese tiefergehenden demokratischen Standards dann gesetzlicher Standard werden.
Na, von der Struktur habe ich das noch nicht ganz verstanden, Herr Felber, denn ich stelle mir vor, da kommt einer mit viel Geld, im Gegensatz zu den ganzen Kleinsparern. Hat der nicht automatisch mehr Macht in einer solchen Bank?
Das wäre die derzeitige typische Form der Aktiengesellschaft. Dort zählt 1 Euro eine Stimme. Aber bei der Genossenschaft ist es die typische Form, dass ein Kopf eine Stimme zählt, ganz egal, wie hoch das eingelegte Kapital oder der Anteil am Eigentum der Bank ist.
Nun sind solche im Ziel demokratischen Banken ein Element bei der sogenannten Gemeinwohlökonomie. Um mal zu verstehen, was Sie damit wollen, kann man ja zunächst mal laienhaft sagen, das klingt danach, als ob vor allem gewirtschaftet wird, damit es allen und nicht den Einzelnen gut geht. Ich hatte eben vor den Nachrichten das Beispiel gesagt, Mensch, ärgere dich nicht, bisher spielt man das so, dass rausgeworfen wird und Hauptsache man ist schnell zu Hause, dann hat man gewonnen und die anderen sind eben pleite gegangen oder auf der Strecke geblieben. Und das hieß ja bei Gemeinwohlökonomie, wenn ich es richtig verstehe, dass zusammengewürfelt wird und alle nach Hause kommen.
Genau, das wäre die systemische Kooperation. Und wenn man auch nur einen kurzen Blick in die Geistesgeschichte und in die Weisheitstraditionen auf der ganzen Welt blickt, man kommt überall zum Ergebnis, dass das Wohl aller das Ziel der menschlichen Gemeinschaft und des demokratischen Zusammenlebens ist. Wenn Sie wollen, es steht heute schon in der Bayerischen Verfassung wörtlich drinnen, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Wortwörtlich steht das so drinnen. Und die Gemeinwohlökonomie hat sich vorgenommen, diesen Geist der Verfassungen, es sind viele Verfassungen drinnen, auch endlich in der Wirtschaft anzuwenden durch die dazu passenden Ausführungsgesetze. Weil ja die derzeitige real verfasste Wirtschaft meiner Meinung nach in ganz vielen entscheidenden Grundsatzpunkten dem Geist unserer Verfassungen widerspricht und zutiefst verletzt. Und die Gemeinwohlökonomie möchte die Verfassungswerte und die Verfassungsziele, die wir heute schon haben, endlich konsequent auf die Wirtschaft anwenden.
Es steht in der Verfassung als Forderung, als Postulat. Sie sagen, das ist auch aus einer Geisteshaltung entstanden. Aber wenn wir uns die Wirtschaftssysteme der Welt angucken, dann haben wir den Kapitalismus. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, vielleicht hat das etwas mit der menschlichen Natur zu tun.
Das glaube ich wiederum weniger, weil der Mensch ist ja schon seit 2 Millionen Jahren auf der Erde. Und der Kapitalismus hat sich erst in den letzten 250 Jahren als vorherrschendes System durchgesetzt.
Naja, aber die Konkurrenz von verschiedenen Stämmen um Nahrung, um Lebensraum gab es immer schon.
Das ist auch eine Möglichkeit des Zusammenlebens. Menschen sind auch von ihren Genen her in der Lage, sich gegenseitig umzubringen. Aber die Gene zwingen uns nicht, uns gegenseitig umzubringen. Und je nachdem, welche Werte sich eine Kultur voranstellt, entsprechend kann man auch das Zusammenleben gestalten.
Ja, aber ich habe ja von der menschlichen Natur zunächst mal gesprochen, also vom Wesen des Menschen an sich.
Da gibt es keinerlei Hinweis darauf, das wollte ich eben auch versuchen zu beschreiben, dass uns die Mensch, unsere Gene uns zur Konkurrenz zwingen, sondern es gibt nur die Erkenntnis, dass die Konkurrenz eine mögliche Verhaltensform und Umgangskultur ist, aber keine notwendige.
Gibt es den umgekehrten Hinweis, Herr Felber, dass unsere Gene uns dazu bringen, zusammenzuarbeiten?
Also es gibt jetzt da sich verdichtende und sehr stark verdichtende Forschungsergebnisse aus den Naturwissenschaften. Die Sozialwissenschaften sind sich da schon länger einig, dass die Kooperation das grundlegende Prinzip der gesamten Evolution ist. Also es steht bereits fest, dass sich nichts Lebensfähiges hätte entwickeln können, wenn nicht schon unsere Gene miteinander kooperiert und kooperativ Informationen ausgetauscht hätten. Und es gibt jetzt immer mehr empirische Untermauerungen, dass Menschen von Natur aus eher zur spontanen, selbstlosen, solidarischen Hilfe neigen und auch unser Gehirn als ein Instrument für soziale Kooperation sehr viel stärker ausgelegt ist als eines, das versucht, das Individuum zu behaupten gegen andere Individuen, wie sie es bei Mensch ärgere dich nicht Spiel angedeutet
haben. Stützen Sie sich da auf ganz konkrete Hirnforschung?
Ich stütze mich auf verschiedenste Autoren und Autorinnen, wie zum Beispiel einen Joachim Bauer aus Freiburg, da bin ich gerade, wie ein Gerald Hüther, ebenfalls ein Neurobiologe, eine Lynn Margulies aus den USA, ist auch eine Biologin. Also es gibt immer mehr Hinweise, dass in selbst unsere Menschennatur uns eher zur Kooperation nicht nur befähigt, das ist ja unumstritten, sondern tendenziell wir eben so veranlagt sind. Wobei, das möchte ich ehrlich gesagt an dieser Stelle schon auch betonen, ich glaube, wir brauchen gar keine biologische Argumentation für die Gemeinwohlökonomie, weil was unumstritten ist, ist, dass der Mensch den freien Willen hat, das Zusammenleben auf die eine oder auf die andere Weise zu organisieren. Auch die Demokratie hat ja nie damit begründet werden müssen, dass der Mensch von Natur aus ein demokratisches Wesen ist, sondern es genügt die vernünftige, aufgeklärte Begründung. Es ist eine Möglichkeit, dass wir uns wechselseitig die Menschenwürde anerkennen, sprich den gleichen Wert, und deshalb auch alle das gleiche Mitbestimmungsrecht uns zuteilen. Das hat nie jemand mit der Menschennatur begründet, sondern es genügt die aufgeklärte, vernünftige, ethische Argumentation. Und bei der Gemeinwohlökonomie möchte ich es vorsichtigerweise, damit das eben ja nicht in Gefahr gerät, als biologistische Legitimation angeklagt zu werden, möchte ich eigentlich mit einer aufgeklärten Argumentation das begnügen.
Ja, aber dann ist natürlich die Frage, wenn wir uns alle als aufgeklärt empfinden und auch bestimmte kulturelle Werte da haben, auf die wir uns stützen, ist die Frage, warum konnte denn in den letzten 200 Jahren sich dann ein solches Wirtschaftssystem so durchsetzen?
Weil es Machtstrukturen gibt. Und es ist auch ein sich immer wiederholendes Phänomen, dass sich die Meinungen einer Minderheit durchsetzen und sogar von der Mehrheit mitgetragen werden. Und ich glaube, dass der schönste Hinweis, wie so eine Hegemonie heißt das, dass die Mehrheit unterstützt, wenn auch nur passiv, was einer Minderheit nützt, ist der, dass selbst in den USA, wo man glaubt, das sei doch der Hort des egoistischen Individualismus, dort gibt es Umfragen, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung gesetzliche Regeln wünscht, und genau das ist ja die Gemeinwohlökonomie. Es geht ja um die Gesetze, die das Handeln der Wirtschaftsakteure leiten. Und die sollen großzügiges und kooperatives und demokratisches und ökologisch nachhaltiges Verhalten und Wirtschaften belohnen und relativ in Vorteil stellen gegenüber egoistischen und geizigen, gierigen Verhaltensweisen.
Das heißt, sie müssen aber ein Regelsystem aufstellen, ne, wo auch ganz klar formuliert ist, das und das dürft ihr tun und das geht nicht.
Selbstverständlich braucht es ein Regelsystem, weil wir haben auch jetzt ein Regelsystem, und das jetzige Regelsystem, das stützt eben egoistisches, gieriges, geiziges, rücksichtsloses Verhalten. Kann man daran ablesen, dass die unethischen Produkte, die unökologischen Produkte im Regelfall billiger sind als die ethischen und verantwortungsvollen Produkte. Das ist auch ein Verstoß gegen den Geist der Verfassung.
Wie formulieren Sie denn diese Regeln, die dann dazu führen, dass Gemeinwohlökonomie auch funktioniert? Was ist da also wichtig?
Vielleicht noch einen Satz abrundend. In den USA wünscht sich die Mehrheit der Menschen solche Regeln, aber die gleiche Mehrheit setzt sich nicht dafür ein, weil sie glaubt, dass die Mehrheit der Menschen diese Regeln nicht wolle. Das ist genau die Hegemonie des Kapitalismus, dass die Mehrheit der Menschen glaubt, dass der Mensch von Natur aus schlecht sei, obwohl es ja gar nicht so ist. Und das heißt, dass es selbst in den USA jetzt schon eine Mehrheit der Bevölkerung für diese anderen Regeln gibt. Und um es ganz kurz zu beschreiben, wir würden den wirtschaftlichen Erfolg nicht länger in Geldindikatoren messen, also weder im Bruttosozialprodukt auf der Systemebene noch und insbesondere im Finanzgewinn bei einem Unternehmen, weil der Finanzgewinn eines Unternehmens sagt ja nichts über die ökologischen, sozialen und demokratischen Leistungen eines Unternehmens aus, um die es aber eigentlich gehen sollte. Und genau die messen wir in der sogenannten Gemeinwohlbilanz. Die weist genau diese Leistungen, die ein Unternehmen für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft erbringt, aus. Und je höher diese Leistungen sind, desto leichter soll dieses Unternehmen zum Marktzutritt bekommen. Das bedeutet, dass ungleiche Marktakteure endlich ungleich behandelt werden und nur Gleiche gleich behandelt werden.
Wer wacht denn darüber?
Hier gibt es eine Selbstregulierung, also das ist eine marktkonforme Strategie, die wir hier entwickelt haben. Das heißt, dass die Unternehmen die Gemeinwohlbilanz selbst erstellen, genauso wie die Finanzbilanz. Sie müssen sie dann extern prüfen lassen, aber nicht vom Staat, sondern so wie der Wirtschaftsprüfer ein privater, freier Wirtschaftsberuf ist, wäre dann das Gemeinwohlaudit ebenso ein freier Beruf. Und sobald das Gemeinwohlaudit vorliegt, hat das Unternehmen automatisch dann einen Anspruch auf einen bestimmten Steuertarif, auf eine bestimmte Kreditkondition, auf einen bestimmten Zolltarif im internationalen Handel, wodurch dann sich die fairen Produkte sehr schnell durchsetzen würden gegenüber den unfairen, weil sie höhere Zölle zahlen müssten, die unfairen. Und vor allem Vorrang beim öffentlichen Einkauf. Der Staat würde dann nicht mehr den billigsten Bieter bevorzugen, sondern er würde das Unternehmen mit der besten Gemeinwohlbilanz bevorzugen. So würde sich dann in relativ rascher Zeit würden sich dann die ethischen Produkte und die ethischen Unternehmen durchsetzen. Eine weitere Folge wäre ja, dass die ethischen Produkte billiger würden, dadurch, dass die unethischen Produkte, die Menschenrechte verletzen, die Natur zerstören und die Erträge des Unternehmens sehr ungerecht verteilen und auch Frauen diskriminieren. Das würde alles in der Gemeinwohlbilanz aufscheinen, die wäre auch öffentlich. Jeder Konsument, jede Konsumentin könnte bei jedem Produkt über den Strichcode fahren und auf dem Handy würde sofort auf dem Display die gesamte Gemeinwohlbilanz aufscheinen. Und die Unternehmen mit den geringsten Leistungen für das Gemeinwohl, die eben der heutigen kapitalistischen, egoistischen Logik frönen und davon nicht abgehen wollen, die würden dann eben, ihre Produkte würden sich so stark verteuern, dass sie tendenziell vom Markt verschwinden würden.
Das erfordert eine wache und aufgeklärte Bevölkerung, denn Transparenz ist ja ein Grundbaustein in ihrem Modell. Die Frage ist zum Schluss in dieser WDR5-Redezeit, Modell, das ist das eine, Theorie, aber wie lässt sich das in die Praxis überführen? Müssen wir warten, bis tatsächlich das andere System vom Tisch gefegt ist?
Nein, der rechtliche Ordnungsrahmen ist zwar ein ganz wichtiger Bestandteil unserer wachsenden Bewegung. Wir haben dieses gemeinsame Ziel, aber wir beginnen jetzt schon und die Gemeinwohlökonomie hat bereits Boden unter den Füßen bekommen. Es beteiligen sich bereits über 120 Unternehmen in Österreich, Deutschland und Italien, die die Gemeinwohlbilanz freiwillig erstellen. Das heißt, denen ist das so ein Herzensanliegen, dass sie jetzt damit beginnen, obwohl sie noch keine Vorteile genießen, außer dass sie etwas Sinnvolles tun können und dass sie vielleicht auch sich in einer wachsenden Gemeinschaft von Unternehmen, die anders wirtschaften wollen, hier sehr wohlfühlen und auch Kooperationen eingehen können. Weiter sind schon über 350 Unternehmen als Unterstützer dabei.
Also Sie setzen auf die schleichende, langsame Überzeugungskraft.
Es ist eine Doppelstrategie. Wir beginnen freiwillig und versuchen hier das Vorbild zu leben. Und gleichzeitig formieren wir aber eine politische Bewegung, die den dazu passenden und dazugehörigen Rechtsrahmen auch einfordert.
Und die heißt zum Beispiel ATTAC?
Nein, die Gemeinwohlökonomie ist mittlerweile unabhängig von ATTAC. Sie ist zwar aus dem Schoße von ATTAC geboren worden, um das so zu formulieren, aber mittlerweile eine vollkommen unabhängige internationale Bewegung. Und wir erfreuen uns einer auf viele Staaten sich bereits erstreckende Unterstützung und eine von vielen Organisationen, die hier auch mitstreitet, ist ATTAC.
Christian Felber sagt das. Er ist Autor des Buches Die Gemeinwohlökonomie und hat sein Modell hier in der WDR5-Redezeit vorgestellt. Herzlichen Dank.